Patrick, bei welcher Verschwörungstheorie würdest du dich eigentlich freuen, wenn sie sich als wahr erweisen würde?
Also ehrlich gesagt, nur aus Experimentiergründen wäre es interessant, wenn alle Verschwörungstheorien, die jemals aufgestellt wurden, sich als wahr erweisen, weil ich einfach sehr gern sehen würde, was machen eigentlich die Verschwörungstheoretiker, wenn sie auf einmal tatsächlich damit konfrontiert sind, dass sie Recht hatten, und was machen die, die jahrelang damit beschäftigt waren, alles zu debunken, wenn sie Unrecht hatten. Ich würde ganz gerne sehen, ob die Leute dann tatsächlich das, was sie so lange betrieben haben, dann am Ende tatsächlich haben wollen. Nämlich, dass die einen dass die einen praktisch die Verschwörungstheorie bekommen, die sie immer wollten. Wollen sie die dann eigentlich? Und die, die die ganze Zeit die Wissenschaft und die ganzen Fakten immer vorgebracht haben, die Frage ist, was machen sie dann eigentlich, wenn sie dann dastehen und merken, tja, wir haben jahrelang selber eine Verschwörungstheorie angehangen.
Please protect me from what I want. Ich glaube, meine Wünsche wären da ein wenig unambitionierter. Ich fände es einfach nur amüsant, wenn Menschen wie David Icke oder die Happy Science Bewegung recht hätten und tatsächlich Reptiloiden unter uns leben würde. Man stellt sich das nur vor, die bestehende politische Gemengelage würde dann auch noch um gestaltwandlerische Echsenmenschen ergänzt. Das wäre sicher eine sehr spannende Woche für Hart, aber fair und für alle professionellen Meinungsmacher. Ich frage, weil wir heute über Ari Asters neuen Film Eddington sprechen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Patrick Kittler.
Hallo.
Und mein Name ist Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Patrick, du bist zum ersten Mal hier zu Gast. Du bist freier Kritiker und Host des neuen Podcasts Spiegelkabinett Kino. Es gibt bislang Folgen mit unter anderem Markus Stegelegger und Robert Pfaller. Wie geht's dir? Und könntest du vielleicht ein bisschen was von diesem neuen Projekt erzählen?
Ja, danke schön, Lukas. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich habe jetzt mein Podcast-Projekt vor kurzem gestartet. Das Projekt ist dem erwachsen, dass ich das Podcasten einfach ein bisschen vermisst habe, nachdem ich erstmal eine Pause eingelegt hatte. Also ich hatte ja schon länger gepodcastet, vorher mit meinem Podcastpartner Jakob Risse bei Projekt Chaos, ist ja auch alles noch verfügbar, und mit dem Finn Benker, der ja auch hier schon zu Gast war bei der Folge zu Paul Thomas Anderson vor kurzem und seinem Film One Battle After Another. Wir haben zusammen bei den Celluloid-Zynikern das Format German Gulasch geleitet und dann bei seinem neuen Podcast-Projekt Schauplatz auch. Und ja, dieses Projekt ist eigentlich darauf angelegt, dass praktisch die Idee dahinter ist, vielleicht ein bisschen die Filmkritik ein bisschen zurückzuschrauben und sich tatsächlich da die Zeit zu nehmen, so gut es geht, Filme tatsächlich in all ihren Bedeutungsoffenheiten zu analysieren, weil ich auch selber mich auch oft dabei erwischt habe, dass ich Filme erst kritisiert habe, bevor ich sie praktisch aus allen Perspektiven analysiert habe, und ich habe dann doch gemerkt, dass ich es persönlich häufiger produktiver finde, diese Filme wirklich aus allen Perspektiven zu versuchen zu beleuchten und auch tatsächlich die Frage zu stellen, was machen die Filme eigentlich wirklich, weil ich häufig mich auch dabei erwischt habe, dass man vielleicht mit einer gewissen Erwartungshaltung an den Film rangeht und dann erwartet, dass er da gewisse Sachen auch erwähnt oder gewisse Sachen aufgegriffen werden, und dann wird man ein bisschen blind vielleicht dafür, was die Filme tatsächlich an so Bedeutungshorizonten eigentlich eröffnen. Und das war so ein bisschen die Motivation, dieses Projekt jetzt auf die Art und Weise zu starten. Und ja, die Folgen, das merkt man auch in den Folgenlängen, da wird sich auch ordentlich Zeit genommen für die Sachen, aber das ist es mir sozusagen auch wert, weil ich dann denke, ja, vielleicht sind das auch wirklich auch sehr produktive Gespräche im besten Fall, die dafür sorgen, dass man tatsächlich das Gefühl hat, okay, hier wurde tatsächlich sich die Mühe gemacht, die Filme wirklich sehr differenziert zu betrachten.
Ja, also ein kleiner Schritt zurück, vielleicht auch auf einen Sicherheitsabstand oder ein bisschen höfliche Distanz zu den Filmen, das klingt doch ganz interessant. Wir sind jetzt gerade gegen Ende des Jahres. Der Dezember hat begonnen und das heißt damit auch das alljährliche Spektakel der Jahresendlisten. Am Ende November bzw. Anfang Dezember erfahren wir von allen Orten die besten Filme vom Cahiers du Cinéma, vom Time Magazine, natürlich auch von Privatpersonen. Wie geht's denn dir in diesem Jahr? Fällt es dir leicht, so die besten Filme des Jahres zu benennen, oder kämpfst du da eher ein bisschen mit? Ich habe das Gefühl, manchen Leuten fiel es dieses Jahr ein wenig schwerer als sonst.
Also ich muss sagen, ich kann das nur bestätigen. Ich würde mich jetzt aber auch nicht wirklich als das repräsentativste Organ dafür bezeichnen, weil ich dieses Jahr nicht so häufig im Kino war, aber das lag tatsächlich auch einfach daran, dass es einfach sehr viele, oder was heißt sehr viele, eher sehr wenige Projekte gab, bei denen ich mir dachte, oh ja, das ist bei mir im Kalender ein ganz, ganz wichtig rotes Kreuz, da muss ich unbedingt ins Kino. Und das, was ich dann gesehen habe, wo ich dann auch wirklich drauf gewartet habe, wie beispielsweise der neue Film von Paul Thomas Anderson, und soweit kann ich jetzt auch schon vorweggreifen, der neue Film von Ari Aster, beide Filme haben für mich irgendwie auch wieder was repräsentiert, nämlich irgendwie so eine gewisse Enttäuschung, die man aber, glaube ich, auch irgendwie nochmal vertiefen muss. Was ist eigentlich enttäuschend daran, dass diese beiden Regisseure jetzt es nicht so abgeliefert haben, wie man es vielleicht von ihnen erhofft hat, vielleicht sogar von ihnen es gewohnt war? Weil ich sehe schon auch irgendwie, gerade aus dem Hollywood-Kino, dieses Problem. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese amerikanischen Hollywood-Regisseure und vor allem die, die eher so als Autorenfilmer gelten und von denen man einen gewissen Anspruch erwartet, dass die sich wahnsinnig schwer tun mit diesem Anspruch aktuell, aufgrund der auch politischen Lage, in der sich Amerika gerade befindet, dass man das Gefühl hat, ihnen gehen ein bisschen die Narrationen aus und sie versuchen, Standpunkt zu beziehen, die sie vorher nie eingenommen haben, und das wirkt immer so ein bisschen nach so verzweifelten Aktivismus, den ich vor allem bei Paul Thomas Anderson und auch bei Ari Aster wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, dass das so wirkt so sehr reaktiv, so man muss jetzt unbedingt so wie so einen wichtigen Feuilleton-Artikel oder so, der muss jetzt noch rausgehauen werden zur aktuellen politischen Lage, aber nicht unbedingt, weil man da tatsächlich was Fundiertes zu sagen hätte.
Naja, es ist ja ganz interessant. Wir haben in den letzten Jahren ja tendenziell eher diagnostiziert, dass sich gerade, sagen wir, die großen amerikanischen Filmemacher, also Leute wie Martin Scorsese oder auch auf irgendeiner Ebene so Leute wie Tarantino, vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit verziehen, dass die Period Pieces drehen und dass der tagesaktuelle Film eher ein bisschen zurückgerutscht ist. Aber ich finde, es sind jetzt gerade schon eine ganze Menge Begriffe gefallen, die ganz gut passen, denn Eddington ist ja auch auf diesen Jahresendlisten oft aufgetaucht. Gerade haben wir zum Beispiel gesehen, dass der Filmemacher John Waters ihn zu seinem Lieblingsfilm des Jahres gewählt hat. Auch Paul Thomas Anderson, der gerade schon angesprochen worden ist, war voll des Lobes und hat gesagt, das wäre einer der besten Filme, die es hier gab. Das Kino hätte ja eigentlich kein Problem. Und auch Publikationen wie der Rolling Stone, IndieWire und viele anderen haben gesagt, das ist einer der Filme des Jahres. Gleichzeitig ist er in den Kinokassen relativ offensichtlich gefloppt. Die Farce wollte niemand sehen. Vielleicht auch, weil diese Hochzeit der Corona-Pandemie mit Masken, Lockdowns und unangenehmen Diskussionen vielleicht nicht etwas ist, an das wir uns sofort zurückerinnern wollen. Aber Patrick, wir sind jetzt also spät genug dran, um ganz passend zum Film den Diskurs über den Diskurs über den Diskurs zu führen. Und eine Frage vorweg für mich wäre, wie hast du denn die Diskussion um Eddington wahrgenommen und lässt sich dieser Film, es klang schon ein bisschen an, als ästhetisches Objekt überhaupt von Zeitgeist und Tagespolitik noch trennen, oder geht er darin komplett auf?
Also ich glaube, der Film setzt sich auf jeden Fall da in gewisse Nesseln, und das spiegelt für mich auch die Rezeption, die ich bisweilen so mitbekommen habe von diesem Film, weil ich glaube, dieser Film einfach sich sehr darauf, und das hat sich bei Bo is Afraid, bei Ari Aster für mich auch schon so angekündigt, das sind schon Filme, die wirklich sagen, entweder liebst du mich oder du hasst mich, und deswegen passt dieser Film zumindest stimmungstechnisch ganz gut in die Corona-Zeit rein, weil ja auch da die Lager extrem polarisiert waren. Also entweder du bist voll on Staatsbürger und gibst dich dem hin, was der Staat vorgibt an Regulierungen, an Maßnahmen, die dafür vorgesehen waren, um die Pandemie einzudämmen, oder du bist halt jemand, der sich komplett dagegen gestellt hat. Also es hatte bei Eddington so ein bisschen das Gefühl, der Film hat eventuell seinen eigenen Zeitgeist, den er versucht dort irgendwie darzustellen, insofern gut übertragen, weil die Rezeption aus meiner Sicht da auch wenig Spielraum gelassen hat. Das war entweder totale
Also du meinst, der Film würde nicht Neutralität akzeptieren, wenn man sie mit als Begegnung irgendwie anwenden würde?
Eben nicht, ja, genau das. Also ich hatte wirklich das Gefühl, diese Rezeption, die lief dann genau darauf hin, dass man entweder wirklich gesagt hat, okay, das ist einfach nur ein nerviger Film, ein Film, der auch in unser heutiges Zeitklima, der vielleicht gar nicht mehr reinpasst, weil der im Prinzip dieses Corona-Thema so aufgreift, so unverdaut, so als würde er eigentlich wirklich so, als hätte Ari Aster dieses Skript eigentlich schon während Corona geschrieben und einfach so alle wirren Dialoge, die zu der Zeit geführt wurden, in einen Film gepackt haben, und das wirkt einfach zu nah, und dementsprechend kann der Film eigentlich nur entweder auf totale Ablehnung stoßen, weil man sich denkt, also diese Zeit derart unverarbeitet darzustellen, wer will das eigentlich sehen? Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch diese Position, die gesagt hat, ja, das ist der Film unserer Zeit, weil da ist alles drin.
Der Film der Stunde.
Genau, da ist ja alles drinne. Und ich weiß halt nicht, ob dieses da ist alles drinne nicht auch schon irgendwie darauf verweist, wo eigentlich diese Schwäche dieses Films unter anderem mit drin steckt, wenn man jetzt das so klar benennen will, als Filmkritik in dem Sinne, dass der Film halt wirklich genau so sich auch anfühlt, dass man das Gefühl hat, hier ist einfach alles auf jeden Fall mit aufgenommen worden, aber ich stehe halt irgendwie dann doch genauso verwirrt da, wie es teilweise während Corona auch war, dass ich nicht so ganz wusste, wie ich durch dieses Dickicht soll.
Es ist ein sehr voller Film, ein überfrachteter Film, aber was ist denn darin enthalten? Ich führe vielleicht nochmal kurz ein, was dort passiert, denn Eddington nimmt uns mit in den Mai 2020 und trägt den Titel einer fiktionalen Kleinstadt in New Mexico. Sie dient als Pass pro Toto für Amerika und letztlich auch für Entwicklungen in der ganzen Welt, politische Spaltung, eine digital vermittelte Postfaktizität, der Triumph der privaten Tech-Wirtschaft über demokratische Kräfte, die Figuren repräsentieren politische Tendenzen und Bewegungen. Der Sheriff Joe Cross, gespielt von Joaquin Phoenix, ist konservativer Maßnahmengegner. Seine Mutter Dawn, eine klassische Verschwörungstheoretikerin. Sein größter Konkurrent ist Ted Garcia, der linksliberale Bürgermeister der Stadt. Das ist Pedro Pascal. Der hatte früher einmal eine Beziehung mit Joes Frau Louise, gespielt von Emma Stone. Und aus dieser Grundanimosität, die daraus entwächst, entsteht auch ein weiterer Streit, der angefeuert wird durch den Wahlkampf, denn Cross bereitet seine eigene Kampagne für das Bürgermeisteramt über die sozialen Medien vor, um Ted Garcia eins auszuwischen. So beginnt dann eine Eskalation, die durch die Black Lives Matters Proteste und die Ankunft eines zwielichtigen Sektenanführers namens Vernon Jefferson Peake, gespielt von Austin Butler, noch weiter verschärft wird. Jede Form von Austausch weicht bald zornigem Anschreien. Es kommt zu Trennungen, zu Verleumdungen, zu Feigen, zu Schüssen und zu Todesfällen. Am Ende verlieren eigentlich alle, bis auf die, die sowieso immer gewinnen. Fangen wir doch vielleicht mal mit diesem Gefühl von Fülle, von Überfrachtung an. Was glaubst du denn, was hätte man dagegen tun können? Also wäre dieser Film als Simulation von Gegenwart, als tagesaktuelle Beschreibung effektiver gewesen oder als Diskursbeitrag, wenn man diese Kategorie anwenden möchte, wenn er leerer wäre, wenn er sich mehr auf einzelne Figuren konzentriert hätte und nicht alles von allen Ecken heranrücken lassen würde?
Eventuell ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich deutlich besser gewesen wäre, diese Figur von Joaquin Phoenix insofern deutlich mehr in den Mittelpunkt reinzustellen, dass er nicht so merkwürdig vor so ganz vielen verschiedenen Instanzen, die auf einmal in diese Geschichte reinkommen, so verwirrt einfach nur davor steht. Also der Film wirkt auch bis zu einem gewissen Grad wie so eine inoffizielle Fortsetzung von Bo is Afraid. Also einfach nur eine Welt, die einem ständig passiert. Das wirkte in dem Film irgendwie, ja, so merkwürdig, es hatte so ein merkwürdiges Stillstandgefühl von, es passiert unglaublich viel, aber am Ende, wie du schon auch in deiner kurzen Letterboxd-Kritik das auch erwähnt hattest, so, was passiert denn jetzt am Ende, was uns wirklich überrascht? Also, diese vermeintlich durchgedrehte Welt ist ja furchtbar kalkuliert, indem das einfach alle verrückt sind. Und ich glaube, da ist einfach ein riesiges Problem einfach in dem Filmemachen von Ari Aster, was ich sehe, schon damit mit inbegründet, dass ich glaube, was Aster sich niemals richtig zugesteht, abgesehen von Midsommar, den würde ich ausklammern, dass seine Filme, ihnen fehlt aus meiner Sicht komplett das Prozesshafte. Ich finde, diese Filme haben von Anfang an so ein gewisses Paradigma, das sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht und diese Figuren laufen praktisch mit dem, was ihnen angehängt wird von der Geschichte oder von Ari Aster als Drehbuchautoren. Die haben praktisch so eine gewisse Charaktereigenschaft und einen gewissen Charakterfehler, der sie bis zum Ende begleitet und von dem sie sich an und für sich auch nie emanzipieren können. Das ist aus meiner Sicht bei Hereditary so, das ist auch bei Bo's Afraid sehr stark so und wir haben es jetzt bei Eddington meiner Ansicht nach genauso und bei Midsommar würde ich sagen, das kann man als Kontrast, glaube ich, dagegen stellen. Der zeigt ja eher wirklich, wie so ein ganz schleichender Prozess stattfindet, wie Leute praktisch die Kontrolle verlieren, wie Leute aus einem anderen Milieu in ein anderes reinkommen und so langsam die eigenen Wertesysteme und die eigene soziale Dynamik bröckelt. Und mir fehlt bei Aster eben auch hier wieder dieser Mut, diesen Prozess einfach mal auszuhalten und zu zeigen, anstatt einfach zu versuchen, jetzt die große Gesellschaftsparabel zu machen, indem man jetzt diese ganzen Repräsentanten aufeinander loslässt.
Also das heißt, dich stören die Setzung, die Axiome, die am Anfang angenommen werden und die nie so richtig hinterfragt werden. Wenn hier aber eine Verschiebung oder eine Veränderung stattfindet, dann ist es doch wohl diese Eskalation, oder? Dann ist es das graduelle Verschieben vielleicht auch von einer dramatischen Form zu einer Thriller, zu einer Action, zu einer Genreform, vielleicht auch vom Dialogischen zum Ikonischen, zum Bildhaften. Also irgendeine Form von Verschiebung findet ja schon statt und sei es nur, dass es allen immer dreckiger geht. Oder meinst du, dieses Gefühl, dass am Ende alles so ein bisschen zu zurückgesetzt worden ist, relativiert das für dich wieder?
Es ist ein sehr diffuses Gefühl, weil es stimmt absolut, was du sagst, weil der Film ja nicht komplett ohne Progression bleibt. Das kann man ja nicht sagen, weil der Film längste Zeit auf die harte Gewalt verzichtet. Die kommt dann irgendwann, die große Gewalteskalation. Aber wahrscheinlich wäre dieser Film interessanter gewesen, wenn wir einfach gleich mit irgendeiner Form von Gewalteskalation vielleicht beginnen und dadurch dann sich eine Geschichte entwickelt. Also ich glaube, dass, weil ich würde ja auch sagen, auf die Gewaltspitze wird hier aus meiner Sicht auch nicht so richtig hingearbeitet. Die passiert dann irgendwann einfach irgendwie und die findet dann irgendwie statt. Aber alles ist so ummantelt von irgendwie so einem merkwürdig distanzierten Blick auf dieses ganze Szenario, das irgendwie so sagt, ja, aber was, wie sollte es denn jetzt auch anders ausgehen? Also ich hatte jetzt auch bei diesem Film nie das Gefühl, dass diese Figuren irgendeine Chance hatten, dem, was dann passiert, so richtig auszuweichen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Lukas. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass dieser Film seinen Figuren einfach auch gar keine Chance lässt, anders zu agieren, sondern es hat halt eben dieses Planspielhafte, wo anhand dieser Figuren irgendwas Bestimmtes bewiesen werden soll, nämlich dass die Leute das praktisch nicht anders damit umgehen können, als dann eben entweder in Wahnsinn sich zu verlieren oder zum Gewaltakt auszuholen, wie unsere Hauptfigur.
Ja, und ich meine, das muss ja auch gar nicht exklusiv sein, das kann ja auch beides zusammen stattfinden. Ich fand deine Einordnung in das Werk interessant, gerade den Vergleich zu Beau Is Afraid, der ja, würde ich auch sagen, eine individuelle Perspektive so ein bisschen total setzt. Ich glaube, was ich im Diskurs über den Film nicht so ganz angesprochen fand, war, es ist ein Film, der zuerst behauptet, Multiperspektive zu sein, zu springen zwischen Figuren, vielleicht dadurch auch so ein Gesellschaftspanorama zu bilden, aber in deiner Beschreibung klang es schon an und ich würde dem irgendwie zustimmen, es ist schon vor allem die Joaquin Phoenix, die Joe Cross-Perspektive, die hier eingenommen wird, oder? Das ist schon die, die am stärksten gemacht wird und das verbindet ihn vielleicht mit Beau Is Afraid und was ihn mit Beau Is Afraid verbindet, ist, dass hier eine, würde ich sagen, vor allen Dingen männliche Schwäche ist. Also ich glaube, es geht schon auch jemandem wie Ari Aster sehr um individuelle Neurosen in diesem Zusammenhang, Paranoia. Und ich hatte das Gefühl, die Ebene von Vermittlung, die Ebene von Austausch, von Perspektivbildung, die hier uns aufgezeigt wird, ist, das ist ein Film über Vermittlung und über das Internet als Ort von kollektivem Unbewussten. Also da ist eine Wirklichkeit, die ist aber nicht eigentlich die, die Menschen tatsächlich erfahren, sondern das ist so eine Übertragung der Wirklichkeit, die sie im Internet sehen. Im Internet haben wir so Zuspitzungen und einen Maximalismus und große Thesen und große Behauptungen und plötzlich drängt diese Welt und wird vom, wird zu etwas Subjektivem in der filmischen Perspektive. Das Objektive und das Subjektive fallen irgendwie zusammen, verschmelzen und plötzlich ist da eine Welt mit Rhythmus und Logik von Online-Diskursen. Das heißt, so eine parallele Existenz, ein aneinander anschreien. Aber ich glaube, diese Frage von Vermittlung scheint mir auf jeden Fall für alle anderen Fragen, die wir in den Film haben, sehr wichtig. Die Tatsache, dass da alle ständig scrollen, dass alle plötzlich auf Displays gucken. Es geht die ganze Zeit um die Frage, was wird gefilmt, was wird nicht gefilmt. Wie hast du denn diese Frage von Vermittlung und von einer Welt, die nur noch durch das Virtuelle, durch das Digitale erfahren wird, hier im Film gesehen?
Also, ich finde ganz spannend, was du da ansprichst, dass man bei dem Film schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass aber auch das wieder so ein Axiom ist, was halt gesetzt wird, ne? Also er sagt ja im Prinzip, diese Leute sind in, wenn es dann praktisch zu realen Konfrontationen kommt, da ist dann praktisch die Kommunikation gar nicht mehr möglich. Und selbst wenn man dann zum Beispiel zu den eigenen Wählern spricht, wie es dann Joaquin Phoenix in dieser sehr schlecht besuchten Bar macht, dann ist natürlich auch wichtig, dass das gleichzeitig gestreamt wird, weil da findet der eigentliche Diskurs statt. Also es ist eigentlich, es wäre egal, weil es ist so interessant, dass diese Figur so, man möchte fast schon sagen, anachronistisch ist, also eine, wenn man so will, eine Western-Figur, die eigentlich noch daran gewöhnt ist, mit Leuten direkt zu interagieren, dass er erst sagt, ja, irgendwie, ich hatte gedacht, es kommen mehr Leute, aber man sich dann auch irgendwann so denkt, ja, was ist doch eigentlich egal? Also du streamst das Ding doch sowieso ins Internet, also dass irgendwie diese Joaquin Phoenix-Figur schon noch wie jemand wirkt, der an diese Welt noch rangeführt werden muss und das ist vielleicht auch die einzige spannende Friktion, die der Film da wirklich mit dieser Figur auch aufmacht, dass wir hier eigentlich jemanden haben, der noch so ein bisschen skeptisch davor steht und eigentlich damit nicht umgehen kann. Und der dann ja tatsächlich dann auch zu dem realen Akt am Ende auch ausholt, der dann irgendwann auch sagt, nee, es bringt nichts, über das Internet zu versuchen, das hier zu lösen. Das muss dann jetzt halt mit dem Gewehr in der realen Welt gelöst werden.
Und die Leute um ihn rum sind schon stärker im Internet versunken, oder? Also ich meine, Dawn, seine Mutter, ist ja wirklich die Summe von so QAnon-Diskussionen im Internet und die guckt wahrscheinlich ganz viel auf YouTube und weiß nicht, ob die auf Stormfront abhängt oder in irgendwelchen Reddit-Unterthreads oder so. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, genau wie Louise, sind die Menschen um ihn herum auf jeden Fall schon weiter. Und das ist richtig. Also ich glaube, das ist eine Figur der Latenz im doppelten Sinne. Einmal tatsächlich irgendwie so eine Western-Figur, ein Konservativer, der auch vielleicht physische Realität und den Austausch unter Menschen, also der auch ein Miteinander irgendwie bewahren will. Mhm. Also ich glaube, ja, zum Beispiel sein Konservativismus, seine Maßnahmenkritik in diesem Fall speist sich ja auch irgendwie aus so was relativ altmodisch und so einem Gefühl, ich möchte anders ins Gesicht gucken und ich möchte eine Nähe und ich möchte irgendwie auch ein organisiertes Miteinander. Also da ist auch, sagen wir, ein Konservativismus, in dem wir uns als Zuschauer vielleicht in Teilen auch wiedererkennen können. Eine Sehnsucht nach der Nähe und Begegnung zwischen Menschen. Und wir sehen auf jeden Fall eine zunehmende Verzweiflung daran, dass sich das eigentlich nicht mehr umsetzen lässt, dass diese Simulakrenwelt um ihn herum schon eigentlich hohe Mauern hat und dass er zu niemandem mehr durchdringt, nicht zu seiner Ehefrau, nicht zu seinen Konkurrenten. Und wenn er da irgendwie vor wenigen Leuten steht, dann kann er das auch nicht genießen, sondern er muss eigentlich immer sich zu so Performances aufschwingen und ist nicht so richtig gut da drin. Also er ist jemand, der auf dem Parkett der digitalen Öffentlichkeit auch wesentlich weniger elegant als Ted Garcia, als der Pedro Pascal-Charakter auftritt. Und ich glaube, das tut ihm weh, weil das ist auch ein Teil dieser vielen Kränkungen seiner individuellen Männlichkeit, dass die Art von ihm mit der Menschheit zu interagieren und zu performen, eine ist, die nicht mehr so angesehen, die nicht mehr so populär ist.
Absolut, aber hattest du das Gefühl, dass der Film diesem Konservatismus bis zu einem gewissen Grad recht spricht? Weil ich hatte zumindest gerade am Anfang vom Film, wenn es dann irgendwie um diese Sequenz geht, wo dieser ältere Herr nicht in diesen Supermarkt reingelassen wird und Joaquin Phoenix da praktisch als der einzige Aufrechte auftritt, der diesen alten Mann da seinen Einkauf machen lässt und der dann auch dieses Selfie mit ihm macht, dass ich da schon das Gefühl hatte, dass der Film, also ich hatte zumindest das Problem, ich konnte diese Figur nicht als einfach leicht dekodierbar reaktionär ansehen. Ja. Also ich hatte so das Gefühl,
er soll stärker in der Mitte sein auf jeden Fall irgendwie, oder?
Genau, und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film zumindest in diesem Fall es uns da einfach macht, zu sagen, was ist das jetzt eigentlich für eine Figur? Also das ist einfach so der klassische Rechte, am besten auch noch Trump-Wähler, der irgendwie Linke hasst, der Black Lives Matter-Aktivisten hasst, der auch natürlich gegen Maßnahmen ist, sondern er hat ja zumindest einmal ein nachvollziehbares Motiv, er ist asthmakrank, was ihn davon abhält, die Maske zu tragen, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man tatsächlich in diesem Moment schon dieses Gefühl übertragen bekommt, von dass er da eine Ungerechtigkeit sieht, dass dieser ältere Herr, der die Maske nicht tragen kann, weil er Atemprobleme davon bekommt, dass man, hattest du das Gefühl, dass der Film da so Mitleid mit hat?
Auf jeden Fall. Ich hatte gerade das wahnsinnig schlechte Wortspiel Ari Asthma, aber das lassen wir jetzt vielleicht besser beiseite. Und ich würde sagen, die Herausforderung, die Ari Asta hier an ein wahrscheinlich tendenziell auch linksliberales Publikum stellen möchte, ist zu sagen, probiert's doch mal mit Empathie für all diese Menschen. Ich glaube, das ist so ein Gestus, den Künstler in vermeintlich gespaltenen Zeiten öfter aufgreifen, so eine Sehnsucht nach den Nuancen, nach den Zwischenstufen, nach dem Anerkennen der allgemeinen Menschlichkeit und damit der allgemeinen Fehlbarkeit. Und wenn es eine Perspektive in diesem Film gibt, die akzeptiert wird, mit der man sich identifizieren soll, dann ist es wahrscheinlich die von Joe Cross. Weil ich finde auf der anderen Seite Ted Garcia, das ist jemand, der dann auch so Sätze sagt wie, ich bin ein besserer Mensch als du, der so eine PMC-Überheblichkeit sofort an den Tag legt, wo man sofort das Gefühl hat, auch ein Großteil seiner Ideologie ist auch so ein Ordnen, ist die des Blockwarts, ist die von dem, was halt irgendwie so, was in den letzten Jahren von Konservativen immer kritisiert worden ist. Und wenn wir dann weitergehen, zum Beispiel zu diesen jungen Mitgliedern, die sich der Black Lives Matter-Bewegung anschließen, dann sind wir, würde ich sagen, endgültig so im South Park-Territorium, wo wirklich nur noch Karikaturen und wo nur noch Zerrfiguren auftreten können. Und ich habe schon auch das Gefühl, Ari Aster versucht, eine Herausforderung aufzubauen, indem er die Linken und oder sagen wir die eigentlich durchgängig linksliberalen Figuren viel drastischer, viel schärfer und viel verachtenswerter zeichnet. Und das fand ich eine etwas undankbare Schlagseite. Also ich verstehe, aus welcher Motivation heraus die entsteht, aber ich fand es ein bisschen wenig überzeugend und war gerade mit dieser ganzen Story um diesen Brian, der da halt Teil dieser Black Lives Matters Bewegung wird und der von persönlichen, auch sexuellen Gelüsten und einem Crush irgendwie getrieben ist, das fand ich alles besonders billig und langweilig und auch irgendwie so boomerig. Also da hatte ich das Gefühl, da ist hier doch jemand, der nicht 1986 geboren ist, irgendwie als auf den Regiestuhl gekommen, sondern irgendwie jemand, der vielleicht noch 30 Jahre älter ist. Also das fand ich sehr unbefriedigend als Karikatur auch, weil es nicht mal, es ist ja auch selten witzig, oder? Ich finde, das ist kein besonders witziger Film.
Nee, ist es wirklich nicht. Also ich meine, es gibt schon diese Momente, wo, weiß ich nicht, irgendein Aktivist steht vor diesem schwarzen Polizisten und sagt so, du musst es doch eigentlich derjenige sein, der sich hier die ganze Zeit dagegen wehrt und ich bin es gar nicht wert und so weiter und so fort. Aber ich würde dir da absolut zustimmen, auch da wieder, das ist halt so öde. Also irgendwelche Linksliberalen vorzuführen, die in ihrem Idealismus da bloßgestellt werden. Also ich weiß nicht, da kommt immer diese, in meinem Kopf kommt bei solchen Darstellungen immer die Gegenfrage, ja, also aber was soll man denn machen? Also warum müssen jetzt ausgerechnet die Leute, die überhaupt irgendwas versuchen, in irgendeine progressive Richtung, warum sind das jetzt die Leute, die jetzt am meisten Spott abbekommen? Weil ich mich bei diesem Film auch so ein bisschen frage, könnte man ihm gewissermaßen unterstellen, dass er, also wo will dieser Film eigentlich gewissermaßen hin? Was kann man ihm unterstellen? Was ist denn eigentlich die Reaktion, die er sich von allen Figuren dort eigentlich erhoffen würde? Sollen wir uns einfach alle ein bisschen beruhigen? Ist das, worauf der Film hinaus will? Ist es dann so ein merkwürdiger, gemütlicher Veranda-Konservatismus zu sagen, wir müssen doch eigentlich alle mal nur runterfahren und das Internet hat uns alle verrückt gemacht?
Ja, also sowas in die Richtung auf jeden Fall. Ich habe schon das Gefühl, immer wenn Satiristen, wenn Comedians jeglicher Form hingehen und sagen, ich bin der Equal Opportunity Offender, ich mache mich über alle lustig, dann sind da relativ offenkundige blinde Flecken. Also ich meine, um zum Beispiel auf sowas wie South Park zu kommen, da sind ja Matt Stone und Trey Parker Libertäre und die spotten dann tendenziell über Libertäre sehr wenig, sondern sind in den meisten Fällen auf der Leute, die, wie du schon beschreibst, so sich ein bisschen entspannen und sich nicht zu sehr für die eine oder die andere Seite in Anführungszeichen entscheiden, ohne natürlich ein Bewusstsein, dass sie vielleicht selbst auch Vertreter einer bestimmten Ideologie, eines eigenen Standpunkts sein könnten, sondern das ist so ein etwas erhabener Zentrismus. Und das ist, glaube ich, auch, was diesen Film am ehesten motiviert. Ich glaube nicht, dass es ein besonders konservativer Film ist, sondern das ist so so vorgeschützte Selbstverteidigung des Konservativismus, den manchmal Hollywood-Regisseure annehmen, die sich mit einer bestimmten politischen Gemengelage konfrontiert sehen und von einem Lager lieber angegriffen werden wollen als von dem anderen. Und ich habe auch das Gefühl, tendenziell ist es so ein bisschen der Blick von außen, die Hoffnung, dass durch so einen Grundzynismus gar keine Notwendigkeit mehr ist, eine Orientierung zu geben. Nicht, dass ich die vom Film erwarte, aber ja, ich würde sagen, sein Versprechen ist tatsächlich, hey, wenn wir vielleicht doch zu dieser Kommunikation zurückkommen, wenn wir ein bisschen Gras anfassen, wenn wir ein bisschen uns reduzieren, dann ist schon viel gewonnen. Aber lass uns doch vielleicht ein bisschen noch durch diesen Katalog an Figuren gehen. Gab es denn da einzelne Figuren, einzelne Repräsentanten von irgendwas, die für dich besser funktioniert haben, die interessant waren? Weil ich habe mir schwer getan damit und habe irgendwie diese alten so Coen-Brüder-Fragen, mögen die ihre Figuren überhaupt, mir auch gestellt und nicht so richtig viel gefunden. Am ehesten würde ich sagen, wenn hier noch jemand vorbehaltlos respektiert wird, dann sind das die Native-Figuren, die hier zum Beispiel als Polizist auftreten, bei denen man das Gefühl hat, in einer anderen Variante dieser Geschichte wären das so die Detektive, die kommen und den Fall lösen und damit auch diese Wellen von, sagen wir, ideologischer Verbissenheit so beiseite schieben können. Also wenn es irgendwo dann doch den Kotau gibt, dann vor ihnen.
Ich finde den Einsatz der Native Americans hier aber auch wirklich sehr, sehr undankbar, weil die haben wirklich so den Eindruck auf mich gemacht, wie die sind so ein bisschen der Fail-Safe von diesem Film, dass man dadurch, dass man sie im Prinzip als die Vernünftigen, die hier tatsächlich den Fall auch lösen wollen, die nichts zu vertuschen haben, da wird ja auch wieder auf die Native Americans so diese Unschuld von, ja, wir sind eigentlich alle schuld, wir haben euch das Land weggenommen und so weiter. Und da entsteht so dieser merkwürdige Eindruck, von diesem bei diesem Film, dass man das so das Gefühl hat, alles, was diesen Figuren passiert, die keine Native Americans sind, das haben sie jetzt auch verdient wegen dieser Ursünde. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film nicht ohne Grund auch im Western-Setting angesiedelt ist, weil man versucht ja gewissermaßen durch die Reduzierung auf dieses uramerikanischste aller amerikanischen Genres, dass man dadurch versucht, vermeintlich eine Klarheit in diese politischen Zündschnüre reinzukriegen, in diese ganze Pulverfass, nur um eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund diese These im Raum zu haben, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, so eigentlich alle haben verdient, hier eigentlich zu sterben. es dürfen eigentlich nur die Native Americans am Ende übrig bleiben, weil alle anderen sind, die selbst die Weißen, die sich hier versuchen zu engagieren, die sind ja letzten Endes genauso schuldig und sind auch heuchlerisch und so weiter. Und da steht so ein ganz komischer Nihilismus dahinter.
Ja, beziehungsweise es ist erstaunlich nah eigentlich an den Positionen oder an diesen, sagen wir, an diesen seltsamen Ritualen der Selbstabwertung, die wir hier bei diesen linksliberalen Black Lives Matters Demonstranten sehen, weil natürlich sehen wir die mehrfach in bestimmten Kontexten sagen, ja, und White Privilege und all diese wirklich wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendigen Feststellungen, die dann aber irgendwann zum Ritual sich tatsächlich zu verhärten. Ich finde, die sind in sowas ja eigentlich nochmal abgebildet. Also das ist wie, als würde nochmal so eine Art Land Acknowledgement irgendwie so vor den Film gepflanzt, oder? Was mir ja auch immer so als nicht wirklich Aufarbeitung der Geschichte, sondern so ein Ritual der Sühne irgendwie immer erschien. Und ich finde, das ist schon auch, ich will nicht sagen, irgendwie entlarvend oder so, aber das finde ich schon bezeichnend für die Tatsache, dass so ganz die eigene Perspektive doch nicht verschleiert werden können. Immer wenn man zu so einem reinen Humanismus durchdringen will, dann bedient man am Ende wahrscheinlich bestimmte Klischees dann doch wieder.
Ja, und ich weiß auch nicht, also das ist ja so das Spannende, das ist ja insofern keine besonders humanistische Perspektive, weil er ja das alles nur, also dass er diesen Humanismus nur formulieren kann, indem er alle anderen Figuren im Prinzip als Kanonenfutter vorführt. Also alle werden in die Luft gesprengt, erschossen, sogar selbst dem Native American Polizisten wird auch noch das Bein weggeschossen. Also alle Leute kriegen dann sozusagen trotzdem nochmal hier was ab, so in dem Sinne von so, das ist jetzt aber auch irgendwie eine gerechte Strafe. Und ich glaube, eigentlich ist dieser Film sehr geprägt davon, obwohl er so viele gegenwärtige Diskurse mit aufnimmt, habe ich trotzdem das Gefühl, es ist eigentlich so ein Rückzugsfilm. Also ein Rückzug in diese sehr bequeme Position von, ja, Amerika war schon immer eine Scheißidee. So, das hat schon bei den Native Americans hat schon angefangen, dass wir diesen Genozid an ihnen vollführt haben und dass wir oder vollzogen haben, dass wir das gemacht haben und deswegen ist eigentlich alles, was wir heute haben, geht auf diese Ursünde zurück und das wirkte so wie so eine biblische Gerechtigkeit, die der Film uns da am Ende hinstellen will, nur um am Ende dann doch zu sagen, naja, aber Big Tech ist am Ende doch dann der Gewinner und eigentlich war die ganze Aufregung für gar nichts.
Ja, das ist auch, finde ich, so ein bisschen so eine Unterwerfungsposition, oder? Das ist wieder genauso, wie uns jetzt gerade von den Big Tech-Sprechern erklärt wird, dass ja eigentlich zum Beispiel KI in allen Lebensbereichen unvermeidbar ist, ist ja auch so ein gewisses Gefühl von Unvermeidbarkeit. Aber ich würde vielleicht nochmal zu dieser Western-Position, zu dieser Western-Filterlogik, die über alles gelegt wird, sagen, der Western ist ja auch etwas Vorzivilisatorisches oder erzählt immer von Zivilisation im Entstehen. Und wenn du sagst, es ist ein Rückzugsort, dann würde ich sagen, ja, es ist ein Rückzugspunkt insofern, dass uns gesagt wird, wir sind zurückgefallen auf einen Zustand vor der Demokratie, vor der Zivilisation. Wir sind eigentlich wieder, zumindest in Teilen, wie im wilden Westen. Und das ist dann auch das, was uns abgebildet wird. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht als biblisch begriffen, sondern mein Gefühl war, Ari Aster ist jemand, der immer wieder von den eigenen Neurosen und Sorgen und Ängsten erzählt. Und deshalb ist das größte Zugeständnis, das er an einen anderen machen kann, dass er seine Ängste und seine Paranoia akzeptiert und in diesem Fall sogar total setzt. Also alle Ängste der Menschen erfüllen sich hier irgendwann und so bildet sich dann diese düstere Welt ab. Also wenn zum Beispiel die Leute das Gefühl haben, hey, die Polizei, das ist eigentlich eine Vernichtungsmaschinerie, dann ballert natürlich auch Joe Cross hier irgendwann mit dem Sturmgewehr willkürlich überall herum. Dann ist das Angstbild von dem schlimmstmöglichen Polizisten erfüllt, die reine Vernichtungskraft. Und andererseits ist da die konservative bis rechte Angst vor dem Antifa-Supersoldaten zum Beispiel, von dem Gefühl, dass eine äußere steuernde Kraft, das George Soros, und der schickt dann in diese Städte, die jetzt ohnehin so unordentlich sind, dann immer noch seine Agitatoren, seine Agents Provocateurs, und wir sehen dann tatsächlich nach einer Rede so eine kleine Kamerabewegung und plötzlich sind wir in einem Flieger, mit dem Antifa-Supersoldaten mit Black Lives Matter-Schildern tatsächlich eingeflogen werden. Und wir sehen dann ihre Gewalt tatsächlich. Und mein Eindruck war, wir sehen eine Welt, in der alle Angstfantasien Wirklichkeit werden. Was kannst du mit dieser Lesart anfangen?
Finde ich eine sehr spannende Lesart. Und ich glaube aber auch, dass ich auch da wieder nicht so ganz nachvollziehen kann, was mir der Film eigentlich wirklich erzählen will, weil die Angstfantasie, da muss ich auch wirklich lachen, wenn dann auf einmal dieser Luxusflieger kommt und da sitzen jetzt die Antifa-Terroristen, die dann auch wirklich mit der besten Technik ausgestattet sind, als würde die amerikanische Regierung die Antifa bezahlen, um irgendwo in irgendwelchen Cowboy-Städten die womögliche Trump-Wählerschaft abzuknallen.
Also, das ist so dumm, wenn man einmal mit Antifa rumgegangen, das sind die ärmsten Penner, die kaufen sich alle ihr Weed auf Kombi und das ist dann das Wochenende. Ich finde das immer so lustig, gerade, also, wenn man irgendwie mit Leuten von Solid oder so mal rumgehangen hat, so, das ist so witzig, was manche Leute da glauben, wie das organisiert ist und wie das aussieht. Naja, sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nein, aber du gehst auch genau auf das Richtige halt ja schon hin, also, dass man sich wie die ganze Zeit so denkt, so, aber was hilft mir das denn jetzt, das jetzt zu sehen? Also, das ist so ein bisschen die Frage, weil, ich meine, in den USA ist jetzt aktuell nicht das Problem, dass Antifa-Soldaten durch die Gegend rennen, die irgendwie auch unglaublich gut ausgebildet sind. Also es scheint so, als hätten alle Geheimdienste und alle, das ganze Militär in den USA ist eigentlich voll mit Antifa-Schläfern gewesen. Aber das Problem in den USA sind ja nun wahrlich nicht Antifa-Terroristen, sondern das sind ICA-Privatarmeen, die irgendwelche, die Migranten in Gefängnisse stecken und auf der Straße zusammenprügeln. Deswegen, ich weiß nicht, was Ari Aster damit bezwecken will. Es ist mir einfach wirklich
schleierhaft. Ich habe auch das Gefühl, dass da ein komischer Umgang mit den Illusionen der anderen stattfindet. Ja. Weil da ist ja die Strategie auf die Reaktion auf das, was dann lange als postfaktisch beschrieben wurde, ist ja zu sagen, okay, vielleicht akzeptieren wir erstmal die Perspektive des anderen. Vielleicht gehen wir mit jeder geistigen Bewegung, mit jeder paranoiden Regung vielleicht ein bisschen mit und gucken dann, wie die Welt aussieht. Also so ein bisschen erstmal zustimmen, vielleicht erstmal ein bisschen auch versuchen, die andere Perspektive zu sehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man damit unbedingt zur Wirklichkeit vordringt. Also die Quersumme aller Ängste ist nicht die Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, ob man Menschen immer gut tut, indem man ihre Ängste für real nimmt. Also ich hatte eher das Gefühl, das ist, als würde da sich Ari Aster so ein bisschen therapeutisch hinsetzen und würde bei allem, was seine Patienten ihm sagen, nicken. So jemand erzählt ihm, ich werde verfolgt. Und er ist so, ach ja, okay, das stimmt natürlich. Wie fühlt sich das denn an? Ich weiß nicht, ob der Erkenntnisgewinn dadurch besonders hoch ist und ob das als therapeutische Maßnahme besonders weit führt. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht wäre da doch irgendwie auch der Punkt, wo man manchmal sagen würde, nein, du redest Quatsch, ob man da mit einem anderen nicht vielleicht ernster nehmen würde, ob man vielleicht nicht eher dann eine Variante der Wirklichkeit eher aufzeichnet als eine Wirklichkeit, wenn man so blickt auf alle Dinge.
Da hast du sicherlich einen Punkt, weil ich glaube tatsächlich, dass die Schlagrichtung eventuell sogar eine ist, die man sogar vielleicht wirklich als progressiv bezeichnen könnte, dass Ari Aster praktisch sagt, wir können nicht mit unseren ganzen großen Gesellschaftsidealen kommen, wenn wir nicht verstehen, was in den Leuten vorgeht. Also müssen wir in die Köpfe der Figuren rein und uns tatsächlich damit auseinandersetzen, wie verquer und gefährlich und bedrohlich sie die Realität wahrnehmen. Also das ist ja etwas, was sich ja auch durch sein Werk durchzieht. Also sei das jetzt Hereditary, sei das auch Beau Is Afraid, von mir aus auch bis zu einem gewissen Grad auch Midsommar. Also ich glaube tatsächlich, dass Ari Aster ständig, wenn praktisch immer dieser Aufruf kommt, wir müssen irgendwie an unseren zivilisatorischen Idealen festhalten, dass er dann irgendwie diesen Schritt zurück macht und sagt so, nein, aber die Leute haben Angst, die Leute haben Trauma, die Leute haben Familiengeschichten und so weiter und so fort. Und da würde ich dir aber auch zustimmen, ich weiß nicht, ob dieses Ansprechen der Leute bei ihren Schwächen automatisch dann auch bedeutet, man nimmt sie jetzt auf ernst oder begegnet ihnen in irgendeiner Weise auf Augenhöhe, sondern es ist ja wirklich eher so, okay, man muss die Leute halt da abholen, blöd gesagt, wo sie stehen. Das muss man dann auch wirklich tot ernst nehmen. Ich würde eher sagen, also die Befreiung aus diesen Zuständen wäre ja eher zu sagen, okay, da ist eine Realität, mit der könnte man sich ja auseinandersetzen und dadurch würden eventuell auch Ängste gelindert werden. Aber wie du schon richtig sagst, diese Filme sagen ja eher, nein, die Ängste, die sind so stark, die sind so allumfassend, wir müssen denen im Prinzip ihren Raum geben und dadurch kommen wir dann vielleicht zu irgendeiner Form von Wahrheit. Aber das führt dann zu so einer komischen Kreisdrehung, einmal um sich selbst und dann stehe ich so ähnlich wie bei Bo is Afraid am Ende da und denke mir dann so, und wofür war das jetzt? Also, ja. Wo führt das Ganze, wenn nirgendwo am Ende steht, da gibt's irgendwie einen Weg raus? Und das wäre, glaube ich, eine Frage, die mich auch, die ich dir gerne stellen würde, weil mich das nämlich die ganze Zeit so beschäftigt hat bei Asta. Ist er eigentlich ein reaktionärer Filmemacher im Sinne von, dass er seine Figuren eigentlich die Emanzipation immer verwehrt, sondern weil er eigentlich immer darauf hinausläuft zu sagen, die Menschen sind zu schwach, um mit dieser Realität klarzukommen. Und es muss immer wieder dann der Rückzug in irgendeine Form von Irrationalismus, der vorher vielleicht in irgendeiner Weise nur latent da war, der wird dann im Prinzip vollkommen affirmiert. Also sei es jetzt bei Hereditary, dass diese Mutter im Prinzip die Familientraumata nicht verarbeitet kriegt und dann am Ende kommt es dann zu dem okkulten, zu der okkulten Zeremonie.
Auch hier steht am Ende ja der Kult. Also das ist sicher eine Parallele zu Hereditary, oder?
Ja, und das ist halt das, was ich mich frage, ist das eigentlich ein reaktionäres Menschenbild, was er hat, wenn er einfach sagt, die Menschen können mit Realität nicht umgehen, wir müssen ihnen ihre Neurosen einfach lassen, weil die Gesellschaft, die ihnen eventuell die Neurosen einpflanzt, die sieht er, glaube ich, gar nicht so sehr als Gesellschaftsneurosen, sondern es sind schon eher so Privatverrücktheiten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er uns sagen will, ist das neurotische Gesellschaft, die neurotische Menschen hervorbringt, sondern eher die Menschen sind so und die Gesellschaft muss sich darauf einstellen.
Ich würde zustimmen, ich glaube auch, dass er so eine bestimmte Vorstellung vom Wesen des Menschen, von der Conditio Humana hat, die ich nicht ganz teile. Er versucht damit, glaube ich, einen Kontrast zu erzählen von einer öffentlich ausgestrahlten Macht und einer privaten Hilflosigkeit. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, was er mit dem Unterschied zwischen online und privat erlebt, dass wir gleichzeitig durch diese Vermittlung, durch den Tausch nach außen, durch die Kommunikation an im Endeffekt die ganze Welt zugleich, aber irgendwie auch an niemanden, permanent so ein Gefühl von Allmacht und ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, von Unterlegenheit zusammenführen und dass wir zerrieben werden zwischen dieser Dualität. Und ich habe mich genau wie du gefragt, was ist denn durch die Pathologisierung des Individuums tatsächlich gewonnen? Was, wenn wir alle Kulturkämpfer als Heuchler, als innerlich zerrissen irgendwie entlarven? Und die Antwort ist für mich, dadurch ist überhaupt nichts gewonnen, sondern das ist doch eigentlich etwas, das wir auf irgendeiner Ebene alle wissen. Wir alle sind Menschen, wir alle sind fehlbar, wir haben Wünsche und Träume und Sehnsüchte und das ist einerseits natürlich die Essenz von dem, was im Politischen passiert werden muss. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir müssen eigentlich zu einem gewissen Grad halt irgendwie in unserer Menschlichkeit bewahrt werden. Wir dürfen nicht Nummern sein, wir dürfen nicht Verwaltungsakte sein. Und gleichzeitig ist das auch etwas, das wir im Diskurs vielleicht gar nicht so wirklich beachten können, weil dann irgendwann ein Level von Komplexität fast zwangsläufig entsteht, die das Vermitteln, den Austausch, den Ausgleich, den Umgang von Politik mit mangelnden Ressourcen unmöglich macht. Weil wenn jede Diskussion die Agora ist, wenn jede Diskussion eigentlich die Frage nach, keine Ahnung, dem Windrad in Mecklenburg-Vorpommern noch durch die Kreuzschmerzen von Herbert in Stuttgart irgendwie abgleichen muss, dann ist irgendwann ein Level von Komplexität erreicht, das eigentlich nicht mehr produktiv ist, sondern Politik braucht irgendwann ein Level von Abstraktion, von Kategorisierung, von übergeordneten Kategorien. Und der Künstler ist ja in der Regel jemand, der das aufbricht. Und ich habe das Gefühl, Ari Aster hängt einfach sehr unglücklich zwischen diesen Kategorien, weil er gleichzeitig große Gesellschaftsthemen anstrebt, aber auch eben ganz stark machen will, dass es von Individuen, von Persönlichkeiten durchlitten wird. Und ich sehe auch etwas Zerriebenes. Ich weiß nicht, ob ihn das reaktionär macht, sondern ich glaube, das ist etwas, das ihn einfach künstlerisch limitiert macht. Er ist jemand, der da es nicht schafft zu modulieren, der irgendwie sich in der Bewegung zwischen Abstraktion und Humanismus, der, glaube ich, bei aller Sorge, bei aller Schwarzmalerei doch irgendwie das ist, worauf er abzielt. Ich glaube, er zerreibt sich da einfach. Also das war zumindest mein persönlicher Eindruck in diesem Fall.
Würde ich absolut so zustimmen, weil ja am Ende das auch darauf hinausläuft, dass die Einzige, die so eine Art von, also Das im Prinzip die einzige Figur, die ja hier auch wieder, um auf meiner Okkultismus-These zu verharren, die einzige Figur, die ja hier gewissermaßen als so eine Art glückliche Figur, wenn man so will, inszeniert wird, ist die Figur von Emma Stone, die dann am Ende mit diesem merkwürdigen Kult um Austin Butlers Figur, dass sie am Ende da als schwangere Frau dort oben auf dieser Bühne sitzt und das so irgendwie inszeniert wird als, ja, im Prinzip, das war eigentlich die Einzige, die genau das Richtige getan hat, nämlich sich von der Realität abzuschotten und zu sagen, ja, ich gebe mich jetzt im Prinzip meinen privaten Fanatismen, vielleicht meiner privaten Weltanschauung einfach hin. Und das gebe ich dir absolut recht, das hat sowas ganz komisch bei allem Verständnis Wunsch, den der Film vermeintlich so anstrebt, ist das ja doch irgendwie so eine entsolidarisierende These, zu sagen, wir sind einfach verschieden, das wird auch einfach nix. Also er bleibt dann auch total in Wertesystem amerikanischer Kultur verfangen. Das ist halt dieser sakrale Individualismus von, das Individuum darf auf gar keinen Fall in seinen Neurosen angefasst werden. Das muss praktisch ernst genommen werden in allem, was es ist. Und ich musste so ein bisschen daran denken, während du gerade gesprochen hast, an dieses Buch von Richard Sennett, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, die Tyrannei der Intimität. Mhm. Es gibt da ein sehr, sehr schönes Zitat von ihm, das ich ganz kurz rezitieren würde, weil ich finde, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, was wir vielleicht für ein Problem bei Astor vorfinden. Also da heißt es bei Sennett: Heute dominiert die Anschauung, Nähe sei ein moralischer Wert an sich. Es dominiert ein Mythos, dem zufolge sich sämtliche Missstände der Gesellschaft auf deren Anonymität, Entfremdung, Kälte zurückführen lassen. Aus diesen drei Momenten erwächst eine Ideologie der Intimität. Diese Ideologie der Intimität verwandelt alle politischen Kategorien in psychologische. Sie definiert die Menschenfreundlichkeit einer Gesellschaft ohne Götter, aber die Geschichte von Aufstieg und Fall der öffentlichen Kultur stellt diese Menschenfreundlichkeit in Frage. Zitat Ende. Hm. Und ich musste sehr an dieses Zitat jetzt denken, während du dies geschildert hast, weil ich dir sehr zustimmen würde. Ich weiß nicht, ob Astor, und das wundert mich halt einfach, ich weiß nicht, ob er das auch langsam mal erkennen könnte, dass er mit dieser Art einfach nicht wirklich weit kommt. Also, dass diese arg psychologisierende Ebene sowohl in Boaz Afraid als auch jetzt in Eddington vor allem dazu einfach führen, dass seine Filme sich so krass um sich selbst drehen, dass man irgendwie eigentlich gar nichts mehr erkennt vor lauter Umdrehungen.
Ja. Also das ist schon einfach richtig, dass nicht viel gewonnen ist durch die Psychopathologisierung unserer politischen Gegner. Also festzustellen, dass sie vielleicht von Zweifeln und Ängsten getrieben sind und so, das ist sicher nützlich, um zu überlegen, wie man damit umgeht. Aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also, dass wir hier zum Beispiel feststellen, okay, unser Sheriff Joe Cross versucht auch, die Macht an sich zu reißen, weil er sich als Mann gekränkt fühlt, weil er da irgendwie vielleicht auch sich als Cuckold empfindet, weil er seine Frau verloren hat, weil dieser andere Mann vor ihm da war. Also, dass vielleicht auch diese pathologische Männlichkeit da eine Rolle spielt. Ich habe immer das Gefühl, das bringt uns nicht so furchtbar weiter zu der Frage, wie durchleben wir eigentlich unser Miteinander existieren? Wie ordnen wir halt die Welt irgendwie? Und das finde ich da, ich finde es einfach immer so frustrierend, wenn diese reine Überführung in das zwischenmenschliche, psychologische, so als Welterklärungsansatz. Also wir haben ja schon auch ganz oft um uns rum jetzt das Gefühl, Leute wollen eigentlich nur sagen, ja, wenn alle in Therapie gehen, dann sind wir eigentlich in der Utopie. Ich fand andererseits, weißt du, wenn ich noch ein Zitat finden darf. Ich musste auch irgendwie denken und ich bin tatsächlich gelandet bei Boto Strauß, der in Allein mit allen über Cioran schreibt und über dessen Darstellung von Engeln und Teufeln und der Frage, wie die in die Welt zurückkommen. Und er schreibt da: Eine Lust zur großartigen Inkarnation, zur Fleischwerdung der vielen ausgeträumten Ideen unserer jüngsten Geschichte. Man kann doch nicht so viel denken und so abstrakt sich ausstrecken, wie wir es getan haben und im wissenschaftlichen Zeitalter, ohne dass am Ende wieder etwas Ganzes, ein Balk, ein neuer Leib aus der Idee, aus Nebel und Licht sich uns entgegenwölbt. Der wunderbare Rücken der Psychoanalyse, die Brüste des sozialen Wohlstands, die gekreuzten Schenkel von Ökonomie und Ökologie, der Falkenblick der Neurobiologie, die Arme des Untergangs. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ein Film über Verkörperung. Wir haben da Zweifel und Ängste und auf einmal steht dann da die tatsächliche Antifa-Superarmee und da steht der tatsächliche Mörder-Polizist und irgendwie ist das ein Film, der so bemüht darum ist, alles, was freischwebend in der Luft liegt, das alles zu manifestieren, das alles zu einer Wirklichkeit zu machen, dass er diese Abstraktion dann irgendwie gar nicht mehr erkennen kann, dass er das Politische eigentlich so gänzlich ausblendet. ausblendet, dass ihm das verloren geht. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen vielleicht auch ein bisschen nach dem Ästhetischen schauen. Ich habe das Gefühl, das ist uns jetzt auch wieder nicht so richtig gelungen. Das ist ein Film, der auch so einen Sog zu, sagen wir, dem Feuilletonistischen irgendwie in sich trägt. Gibt es hier irgendwas, das vielleicht noch über Ästhetik, über Form, über Kamerabewegung, über Licht, über Soundtrack gesagt werden muss?
Das muss ich tatsächlich sagen, das ist, als ich im Kino saß, ich war einfach sehr überrascht, dass dieser Film von der Ari Aster Bildgewalt, und das muss ich mir wirklich tatsächlich lassen, dass ich Ari Aster besonders mit Hereditary, aber allen voran mit Midsommar eigentlich schon als einen sehr bildgewaltigen Regisseur erlebt habe, und hier, das wirkte jetzt nicht so, als würde ich hier Bilder sehen, die ich noch nie gesehen habe. Also ich würde ihm tatsächlich zugute halten, und das ist tatsächlich etwas, was man vielleicht jetzt noch definitiv erwähnen muss. Es wirkt sehr diffus, dass dieser Film bei allem Diskurs, den er die ganze Zeit mit aufnimmt, dann am Ende inszenatorisch ganz zu sich kommt, wenn es dann zur großen Gewaltgeste kommt. Also wenn dann am Ende der große Kampf in der Cowboy-Stadt gegen
Beides, sowohl Kampf als auch Krampf, seien wir doch ehrlich.
Naja, ich musste schon sagen, dass der Teil für mich insofern halt sehr rausgestochen ist aus dem Film, weil ich schon das Gefühl hatte, hier kommt tatsächlich inszenatorisch auch irgendwie ein Fluss rein. Ich hatte die ganze Zeit so ein ganz komisches Gefühl von, der Film stockt die ganze Zeit und es werden Gags so, die als Gags gedacht sind, werden ewig lange ausgewälzt und ich weiß nicht, es hatte so das Gefühl, wann kommt denn jetzt endlich mal das Gefühl auf, dass dieser Film tatsächlich in irgendeine Bildsprache reinfindet, die einen gewissen Sog auch erzeugen kann. Und dann hatte ich wirklich den Eindruck, die letzten 20 Minuten, okay, diese Rambo-Action, die dann am Ende passiert, also die hat tatsächlich irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, hier kommt der Film zu sich. Und dann habe ich mich gefragt, was sagt das über diesen Film aus, dass er ausgerechnet bei dem Rumgeballer am Ende dann irgendwie so wirkt, als wäre das genau das, wo er eigentlich die ganze Zeit hin wollte, obwohl er sich so viel mit Diskursen aufhält und so viel mit Sprechen.
Ja, ich meine, dazu zwei Zitate aus dem Film. Einerseits sagt uns der Kult ja, glaube ich, auch, the image is true, language is evil. Und das ist ja auf irgendeiner Ebene doch auch ein Motto für den Film. Die Sprache, die gebiert all diese Chimären, der Mangel in der Kommunikation, der Mensch als Mängelwesen, der eigentlich nicht zum anderen durchdringen kann. Und das Bild hier, das hat so die Illusion von Ehrlichkeit. Also wir wissen, dass das irgendwie in weiten Teilen doch auch irgendwie Angst fand, Fantasien ist, aber gleichzeitig dadurch, dass das Bild gewaltig ist, dass es immer so eine vorzivilisatorische Größe, also so wie das Einzelgemälde immer so eine Hoffnung auf eine Bildwelt vor den Bildern irgendwie in sich trägt, haben auch diese Bilder so das Versprechen, dass sie all dieses Geplappere, dass sie all das Gerede irgendwie überwinden können und eine Wahrheit hervorbringen. Und ich weiß nicht, ich habe das nicht so erlebt. Ich habe das Gefühl, das ist schon der Film von Aster, der am ehesten in so einer Gegenwartsbildwelt untergeht, und während natürlich so diese Welt von sowas wie Midsommar oder so auch der Versuch war, eine Gegenwelt zu erzählen, eine ewig ausgeleuchtete Tageshorrorwelt, ist das der Film, der am Ende in seinem Versinken in Schwärze für mich da doch am wenigsten überzeugend ist. Und ich glaube, das würde ich auch zu dieser visuellen Welt, die hier aufgefahren wird, irgendwie sagen. Da sind diese suchenden Kamerabewegungen, da sind Leute, die sich im Auto filmen, und da ist nicht mehr der Versuch, eine Bildwelt zu schaffen, die wirklich gegen etwas steht, die als Kontrast steht, die nicht in der Flut der Gegenwart untergeht, sondern die sich lückenlos darin fortsetzen lässt. Also wir haben hier immer den Gag, dass Social Media logischerweise der For You-Page, im Algorithmischen so willkürlich Dinge nebeneinander steht, und das erlebe ich hier im Film ehrlich gesagt auch so. Also ich fand das auch visuell einfach keinen super interessanten Film die meiste Zeit. Hier ein paar Western-Verweise, hier ein bisschen Tagespolitisches. Das ist, glaube ich, das, was mich mit am meisten enttäuscht hat, obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, dass auch die Bildwelten vorher nicht so krass waren für mich bei ihm. Darf ich noch ein Essay anführen, das ich ganz interessant war in diesem Zusammenhang? Der gute Kollege Philipp Stadelmeier hat zuletzt über Neomonumentalität geschrieben und meinte damit Filme wie Babylon, wie Oppenheimer, wie Killers of the Flower Moon und The Brutalist zum Beispiel, die, wie er schreibt, eine Rekonstruktion einer überkomplexen Gegenwart versuchen. Und das ist schon auch etwas, das wir hier erleben, oder? Der Versuch, Gegenwart zu rekonstruieren auf der inhaltlichen, auf der bildlichen Ebene. Allein, ich würde sagen, das ist doch ein Film, der daran scheitert, wirklich Gegenwart zu finden, weil die doch mehr ist als Angstfantasien, weil Gegenwart eben auch immer Hoffnung und Möglichkeit und gestalterische Kraft ist. Also das war das, was mir fehlte, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, dass das als Mahnung, als Angst, als Albdruck irgendwie da über uns hereinprasselt, aber ich hätte mir schon auch irgendwie gewünscht, dass er sich zumindest auf so ex negativo überlegt, wie könnte es denn anders sein? Weil ich glaube, ein Bild von politischen Zusammenhängen ist nie ohne die Möglichkeit, ohne die Option zur Gestaltung wirklich ganz, ist nie vollständig für mich.
Aber da ist doch bleibt doch Asta insofern sich selbst und diesen psychopathologischen Zug, den er jetzt vor allem mit seinen letzten beiden Filmen versucht hat, da bleibt er sich doch eigentlich relativ treu, weil er hier, da würde ich dir zustimmen, den Fehler begeht, zu glauben, je näher ich rangehe, umso mehr erkennen wir dann. Also je mehr ich mich darauf einlasse, auf diese Perspektiven, umso mehr würde da tatsächlich an irgendwas, an Erkenntnis oder an eventuell auch filmischem Gehalt entstehen. Aber das ist ja genau das Gegenteil. Also wir sehen ja, je näher wir an diese Angstfantasien, je näher wir an diese Neurosen rangehen und je weniger wir da Kontraste entwickeln, die, wie du schon richtig sagst, das Ganze auch mal anders perspektivieren und am Ende nicht einfach nur sagen, ja, Kulturkämpfe, scheiß drauf, am Ende gewinnt eh Big Tech, sondern dass man vielleicht sagen kann, ja, die Kulturkämpfe sind vielleicht irgendwo eine Form von, wenn man so will, von einer Pathologie, die irgendwas übersieht, aber über dieses Übersehene will der Film auch nicht reden, sondern am Ende hat er so eine komische kapitalistisch-realistische Geste zu sagen, ja, Big Tech hat sowieso alles schon immer im Griff gehabt und es war eigentlich schon vollkommen egal, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Und ich glaube, dass Asta da die Perspektive von weiter weg, also er hat hier unglaublich weite Landschaften, aber er nutzt die nicht, um von weiter weg drauf zu schauen, sondern wir bleiben so nah dran, dass wir eigentlich nichts erkennen können.
Ja, wir sind mit den Köpfen vernäht. Dazu kommt noch vielleicht ein letzter Kritikpunkt, bevor wir zu einem Fazit kommen auch. Ich habe das Gefühl, es fehlt auch ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Also ich erlebe auch eine Welt, die so etwas Grundinfantiles hat. Mhm. Wenn wir alle nur noch unsere Pathologien, wenn wir nur noch unsere Unvollkommenheiten sind, dann sind wir auch jemand, der nicht ganz erwachsen geworden ist, der immer noch auf dem Schulhof, der immer noch im Sandkasten existiert und dass dann hier auch Tech-Firmen irgendwie nach Pokémon benannt sind und dass so ein bisschen eine South Park-Logik auftritt, dass so ein bisschen ein Zynismus, der nicht gestalten will, da ist. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist so ein Film, der gefällt sich in dieser Geste der Provokation, so wie man als Teenager gerne provoziert. Also das ist so ein bisschen so ein Tritt vors Schienenbein, das ist so eine vage Sammlung von anarchischen Gesten, aber ich hatte mir dann doch schon irgendwie das Gefühl gewünscht, so 2 Jahre älter dürfte dieser fast 40-jährige Mann geistig dann doch sein. Und hier erlebe ich dann doch irgendwie einen 15-Jährigen. Das fand ich ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt.
Wobei ich zugeben muss, dass ich diese mangelnde Fähigkeit mit diesen Themenkomplexen, die er sich dort vornimmt, umzugehen, habe ich trotzdem irgendwie, als ich aus dem Kino kam, mir aber irgendwie so gedacht, ich weiß, dass sich Leute dieser Film aufregen wird, aber zugleich habe ich mir so ein bisschen gedacht, aber warum regen wir uns eigentlich darüber auf, dass so ein Film nicht das einlöst, was er verspricht? Also warum wollen wir bei so einem Film, dass er das mit Würde sozusagen macht? Also warum könnte man diesen Film jetzt nicht einfach so hinnehmen und sagen, naja, ist doch jetzt auch irgendwie egal, dass der Film das nicht auf die Reihe kriegt, sondern es ist halt einfach so in relativ plattes Spektakel. Warum können wir das eigentlich nicht annehmen? Die Frage würde mich gegen Ende vielleicht dann doch nochmal interessieren. Warum können wir das praktisch als Spektakel nicht mehr annehmen, sondern sagen dann so, ja, das ist einfach zu wenig. Warum funktioniert das nicht mehr?
Ich finde das eine völlig legitime Frage und ich bin, glaube ich, auch nicht zwangsläufig immer ein Gegner des Spektakels. Ich habe nur das Gefühl, wenn jemand herantritt mit dir, Diagnose, wir sind alle verrückt geworden und wir sind doch irgendwie auch alle Kinder, wir sind der ewige Pausenhof, dann würde ich mir doch zumindest den Versuch selber erwachsener als diese Figuren dort zu sein wünschen, weil so bleibt für mich ein Gefühl von, ich bin Teil dieser Welt, ich entkomme dem nicht und das ist für mich auch ein umwerfendes Spielbrett, das ist ein Heben der Hände und zu sagen, ja gut, aber ich entkomme dem auch nicht und dem kann man sicher zugestehen, das hat eine gewisse Ehrlichkeit, aber ich finde es schon auch schön, wenn ich merke, dass Künstler etwas anderes, etwas Höheres, etwas irgendwie Transzendentes suchen, etwas, das aus dem Status quo herausbricht. Und ich habe das Gefühl, mir kann Ari Aster nur das, was ist und nicht das, was sein könnte, liefern. Und natürlich brauchen wir nicht Orientierung vom Kino, aber wenn jemand so sehr von Orientierungslosigkeit erzählt, dann weckt er vielleicht auch die Sehnsucht danach. Aber ja, es bleibt zumindest auf dieser Ebene so eine seltsame Ambivalenz, so eine Unsicherheit damit. Und ich bin irgendwie gespannt. Wir haben ja in diesem Jahr viele, die sich so zur Gegenwart hingewendet haben, wie wir schon angesprochen haben. Leute wie Paul Thomas Anderson oder ich würde auch sagen, also im schlimmsten Fall kommt sowas wie bei Luca Guadagnino heraus, der jetzt After the Hunt gedreht hat, wo ich auch das Gefühl habe, der ist auf sehr ähnliche Weise mit den Schleifen und mit der Wahrwerdung von all unseren Ängsten beschäftigt irgendwie. Aber was passiert denn, wenn wir noch mehr Abstand zu dieser Zeit gewinnen? Was passiert, wenn neue Konstellationen eintreten? Das ist ein Film, der ja noch entstanden ist unter der Erwartung, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Was passiert, wenn eine neue Gegenwart entsteht? Was probieren diese neuen Gegenwartskünstler damit auf? Also ich bin schon irgendwie interessiert, was die alle probieren, aber diese erste Welle von einer neuen Hinwendung von Hollywood zur Gegenwart hat mich nicht gänzlich überzeugt, sondern es bleiben da bestimmte Limitierungen.
Ja, sie zeugen für mich, also vor allem jetzt die beiden Filme von Ari Aster und Paul Thomas Anderson, hatten beide für mich diesen wirklich Überforderungscharakter. Also, dass man wirklich diesen Regisseuren anmerkt, die sind es einfach nicht gewöhnt, dass man sich auf diesem amerikanischen Liberalismus jetzt einfach nicht mehr ausruhen kann, sondern dass man jetzt halt eben in eine Zeit geworfen wird, wo Amerika dieses liberale Gesicht immer mehr und offener einfach abwirft und sich auch gar nicht mehr die Mühe macht, das irgendwie zu verschleiern, dass man vielleicht nie so wirklich liberal war. Und dass das vielleicht schon immer ein Hirngespinst war. Und ich glaube, den Regisseuren wird trotzdem so ein bisschen ihr Selbstverständnis weggezogen, auf dem sie jetzt viel auch gearbeitet haben, an dem sie sich auch abgearbeitet haben. Und dass jetzt, wo das einfach wirklich so offensichtlich das, was sie an Satire anbieten können, kann gerade einfach wirklich nicht gegen die Realität ankommen. Und das sorgt, glaube ich, auch für so ein Furzkissen-Effekt, dass wir das uns angucken und dann so denken, so ja, ja, da hat jetzt ja der Regisseur uns mal irgendwie so bei Paul Thomas Anderson seine Revolutionsvorstellung halt hingefurzt und Ari Aster halt seine Gegenwartsdiagnose, aber irgendwie wirkt das alles so komplett ohne Biss, ohne Atem, ohne irgendwie eine Schlagseite. Man denkt sich so, ja, aber ihr wisst doch, also ihr kommt ja irgendwie auch einfach mit, ihr habt ja wirklich nicht anzubieten, wenn ihr schon so große Themen anbietet. Ich bin auch jetzt selber arm an der Alternative. Also ich kann diese Überforderung verstehen, aber wir müssen ja uns mit den Filmen auseinandersetzen, die dabei rauskommen. Und die zeugen doch eher davon, dass den Regisseuren so ein bisschen, da die Stringenz abhanden kommt.
Ja, ich habe vor allen Dingen dann irgendwie auch gedacht, vielleicht ist das ein Film, den man in 100 Jahren anschauen kann, um ganz gut die Jahre 2020 bis 2025 zusammengefasst bekommen. Aber für uns kommt dieser Film gleichzeitig zu früh und zu spät. Er hätte vielleicht irgendwie so eine seltsame Dringlichkeit und wäre vielleicht noch mehr verschlammt mit der Gegenwart, wäre er vor 3 Jahren erschienen. Oder er hätte vielleicht noch mehr ein paar bisschen analytische Distanz gewonnen, wenn er in 10 Jahren irgendwie rausgekommen wäre. Aber so bleibt, ich fand das ganz schön beschrieben in der Kritik von Nino Klingler bei critic.de, der geschrieben hat, es fällt so in einen zeitlichen Uncanny Valley. Und das habe ich tatsächlich auch erlebt, dass es ist irgendwie zu viel Nähe und zu viel Distanz gleichermaßen. Aber das führt mich dann auch zu der CEF, zur Christian Eichler-Frage. Patrick, muss man diesen Film gesehen haben?
Ich würde tatsächlich sagen, ja. Also ich glaube, dass trotzdem dieser Film insofern in seinem Scheitern eine spannende Zeitdiagnose und auch ein interessantes Untersuchungsobjekt. Also ich würde tatsächlich sagen, man gewinnt trotzdem was dadurch, sich hier anzugucken, wie jemand sich tatsächlich der Gegenwart zuwenden möchte, und das möchte ich ihm trotzdem immer noch zugutehalten, dass er das überhaupt in der Form versucht, aber ich glaube, man tut sich selber jetzt keinen Gefallen, wenn man einfach sagt, so ja, also dieser Film, habe ich jetzt schon die Reviews gehört, der Film würde nerven, der Film ist so überladen und so weiter. Ich glaube, trotz alledem, dass bei allem, was der Film nicht hinkriegt, dass es spannend ist, das zu verfolgen, wie Ari Aster sich da versucht, dran abzuarbeiten, und ich glaube, da können wir trotzdem eventuell auch unsere eigenen Standpunkte daran reiben. Was könnten wir eventuell an diesem Film lernen? Warum sind vielleicht auch unsere eigenen Standpunkte vielleicht auch eventuell festgefahren? Vielleicht findet man sich ja auch ungewollt wieder in diesem Film. Deswegen würde ich sagen, ja, sollte man gesehen haben.
Dem widerspreche ich. Meine Standpunkte sind nie festgefahren und ich bin immer natürlich in der Lage, perfekt aus meiner Position herauszutreten und das Ganze neutral und fair zu beurteilen. Und deshalb muss man diesen Film natürlich auch nicht gesehen haben. Aber nein, auch ganz unabhängig von diesem ironischen Zugang war ich nicht überzeugt und hatte auch vor allen Dingen das Gefühl, das ist schon auch irgendwie sehr viel Brot und sehr wenig Butter. Das ist eine sehr lange Reise für sehr wenig Urlaub. Also ich habe einfach das Gefühl, diese Erfahrung mit dem Film, ich habe ihn ja jetzt auch zweimal gesehen, weil ich ihn noch ein zweites Mal schauen wollte für unsere Aufnahme und hatte dann ein Double Feature mit Secret Agent. Und das war dann auch einfach irgendwie zu viel Kino und vor allem dieser Kontrast. Da auf der einen Seite dieser Film, der auch von Geschichte, von großen Ereignissen zählt, aber das so viel freier und lebendiger und verliebter und mit so viel mehr Zugeständnis für all die lieben und schrecklichen Menschen, ohne sich nur in ihren Fantasien zu verlieren. Also, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie an Nashville von Robert Altman nochmal gedacht, vielleicht auch lieber den nochmal gucken. Aber ja, hier würde ich sagen, muss man nicht unbedingt zugreifen. Die Kinos werden ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr so furchtbar lang halten. In meiner Vorstellung war es jetzt auch nicht wahnsinnig voll, muss ich ehrlich sagen. Gibt es denn etwas anderes, Patrick, dass du vielleicht empfehlen kannst, irgendeinen Film, den du zuletzt gesehen hast, etwas vielleicht, das du selber gemacht hast, dass du empfehlen könntest, einen Text, eine Arbeit, einen Podcast. Gibt es noch etwas, das du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, dadurch bin ich auf durch Tino Hahn gestoßen, durch seine Review auf Letterboxd. Und zwar gibt es eine Dokumentation auf YouTube, die nennt sich »Die Kinder sind tot«. Das ist eine Dokumentation, die handelt von einer jungen Mutter aus, wie hieß nochmal der Ort, aus, ist das auf jeden Fall aus in Ostdeutschland, die ihre zwei Kinder in 2 Wochen lang in ihrer Wohnung eingesperrt gelassen hat und dort hat verhungern lassen. Und praktisch diese Dokumentation versucht sich auf eine sehr differenzierte, fragende Art und Weise mit diesem Fall auseinanderzusetzen und mit der und sich von der boulevardesken, sehr verurteilenden und nur abstrafenden Diskurs darum zu distanzieren und tatsächlich die Frage zu stellen, wie kann es zu so etwas kommen? Und das würde ich deswegen empfehlen, weil ich es wirklich einen beeindruckenden Film fand, wie er versucht, einen diskursiven Umgang damit zu finden und wirklich die Frage zu stellen, können wir jetzt einfach nur mit dem Finger auf diese Mutter zeigen? Antwort natürlich nein. Da gibt es eine viel multikausaleres Geflecht, was zu so einem Fall führen kann. Und ich finde, dieser Film macht das auf eine sehr differenzierte Art und Weise, ohne im Prinzip in so eine einfache Haltung zu verfallen, okay, die ganze Gesellschaft ist komplett schuld und diese Frau ist komplett unschuldig. So macht er das nicht. Aber natürlich wird diese Mutter auf eine richtige und differenzierte Art und Weise auch einfach in dieser Tragödie jetzt nicht als Monster inszeniert, sondern eher auch als ein Mensch, der in vielerlei Hinsicht überfordert und unter entsprechenden Leid diese Handlungen vollzogen hat. Und das finde ich halt wirklich ein sehr differenziertes, beeindruckendes Bild. Und dadurch, dass es auf YouTube ist, in einer leider sehr schlechten Bildqualität, aber das sollte man sich trotzdem angucken, weil das fand ich ein sehr beeindruckendes Dokumentar-Dokument.
Ich würde einen sehr anderen Film empfehlen, und zwar Megadog von Mike Figgis, die Behind-the-Scenes-Dokumentation über die Entstehung von Megalopolis von Francis Ford Coppola. Vielleicht einer der Filme, der sich auch einer Variante der Gegenwart annähert, der auf kuriose Weise durch die Distanz, die er aufbaut, irgendwie doch näher zu uns rückt, der im Aufbau von Utopien etwas sehr Kurioses entstehen lässt. Und wenn man so von außen jetzt auf den Entstehungsprozess dieser Utopie im Film blickt, das ist schon sehr interessant. Da wird dann aufgezählt, wofür Geld ausgegeben wird. Wir sehen vielleicht manchmal schwierige Menschen auch in anderen Rollen, also zum Beispiel die Schauspieler, die dort stattfinden. Man sieht, was dort passiert ist und es entsteht, glaube ich, so ein Blick auf die Art, wie heute Kunst entsteht und wie man heute versucht, die Welt in ihrer Komplexität zu erfassen. Und ich habe das Gefühl, Megadog hat mich auch an unsere Gegenwart näher herangerückt als ein Film wie Eddington. Darüber hinaus würde ich sagen, hört natürlich auch hinein bei Spiegelkabinett Kino und vielleicht auch bei meinem Literaturpodcast Gelesen, den ich mit Finn Benkert mache. In der aktuellen Folge geht es um Laszlo Krasznahorkais Buch Satan Tango und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen was zu sagen bekommen. Ich meine, es geht um den diesjährigen Nobelpreisgewinner. Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du zu Gast bei Katz warst.
Ich habe zu danken. Danke, Lukas.
Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.